herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Red Line, dem Podcast über internationale Politik mit mir, Rob, und mit
mir, Andreas. Und genau, wir haben heute den 1. April, machen keine Scherze und haben über ganz viele verschiedene Themen gesprochen.
Genau, begonnen hat das Ganze mit Russland und der Wahl. Da haben wir ja letzte Folge schon drüber gesprochen. Wir haben das nochmal ein bisschen Revue passiert, wie das Wahlergebnis jetzt am Ende war. Sind dann zum Vereinigten Königreich gekommen, haben über den Brexit-Whistleblower und die Folgen der Cambridge Analytica-Affäre gesprochen und über Antisemitismus-Vorwürfe bei Labour.
Genau, und danach haben wir einen Blog zum afrikanischen Kontinent gemacht, und zwar ging es los mit Äthiopien, dann mit Ägypten und zum Kongo. Das waren die größeren Ereignisse. Und dann haben wir uns noch über
Katalonien gesprochen, also über die Festnahme Puigdemonts in Deutschland.
Genau, über Nordsyrien bzw. Kurdistan, Nordkorea, und zum Abschluss gab es dann noch ganz kurz etwas aus Lagos.
Genau, dann wünschen wir euch viel Spaß bei dieser Folge. Die letzte Folge ist schon ein bisschen her. Ich hoffe, ihr habt uns nicht vergessen. Ihr kennt das ja. Wenn es euch gefällt, teilt uns gerne, empfiehlt uns weiter. Genau.
Lasst einen Stern da oder zwei, wie ihr wollt.
Genau. Super. Viel Spaß.
So schön. Schön, dass du bereit bist.
Ja, herzlich willkommen, Andreas.
Hallo Rob. Schön, dich mal wieder zu hören, jetzt wo ich dich so lange nicht gehört habe.
Der letzte Podcast ist schon ein paar Wochen her. Wir haben uns eine kleine Frühlings-Spring-Break gegönnt und sind jetzt wieder zurück für euch natürlich. Und wie es halt so ist, natürlich wieder viel passiert, aber was soll man machen, ne? Wie geht's dir denn?
Mir geht's gut. Dank des Urlaubs mit dir bin ich jetzt sehr gut erholt und jetzt geht's mir eigentlich soweit gut, auch wenn Ostern hier leider sehr grau ist.
Ja, ich glaube, das betrifft hier alle, ne?
Aber so ist hier kein Schnee. Nicht so
das
wie
das ist immerhin, in Norddeutschland liegt Schnee. Dem sind wir Gott sei Dank entkommen. Mir geht's auch gut natürlich.
Das freut mich.
Ja, und gefragt. Ja, ich habe das jetzt von mir aus gesagt. Ich dachte, das ist vielleicht ganz gut. Also erstmal wieder dran gewöhnen, podcasten, was ist das eigentlich? Wie geht das? Aber ich glaube, wir kriegen das irgendwie hin.
Ich glaube auch. Wir haben heute den 1. April und wir machen keine Scherze.
Nee, ich finde April-Scherze blöd, weil ich immer drauf reinfalle, weil ich Leute und Dinge immer ernst nehme, weil wenn jemand Nachrichten zum Beispiel, eine professionelle Seite mir irgendwelche Nachrichten liefert, dann glaube ich die natürlich erstmal. Blende ich mich gerne.
Kein Lügenpressenschreier, obwohl du in Sachsen wohnst.
Ich bin kein Lügenpressenschreier. Ich vertraue gewissen Institutionen einfach. Deswegen bin ich auch froh, dass so Organisationen wie die Tagesschau keine April-Scherze machen.
Ich glaube, die haben heute einen April-Scherz gemacht.
Ach wirklich? Aber nicht so als News oder sowas. Da bist du sicher? Ich glaube, die machen das nicht. Das habe ich irgendwann mal gelesen.
Irgendwas ist durch meine Timeline getropft, auf jeden Fall, was so nach April-Scherz aussah.
Okay, aber in der Welt aktuell ist vieles irgendwie April-Scherz.
Das stimmt.
Also wirkt viel wie ein April-Scherz, obwohl es keiner ist.
Ja, das ist wohl wahr. Damit fangen wir gleich an. Möchtest du noch was über unsere wunderbare Bundesregierung, unseren Gesundheits- oder unseren
Heimatminister reden? Es ist eigentlich ganz, ganz angenehm, gerade weil sich alles ein bisschen beruhigt. Wir haben jetzt eine Bundesregierung und die macht Dinge, glaube ich, bisher jetzt noch nicht so viel. Außer, dass Jens Spahn ganz viel Unsinn redet den ganzen Tag. Hat er vorher ja auch gemacht. Warum sollte das jetzt auch anders machen? Ja, Hartz-IV-Debatte aus irgendeinem Grund. Ja, ist ja gut. Endlich wird auch mal wieder darüber geredet. Finde ich auf jeden Fall positiv. Und außerhalb. Also die Grünen haben sich dazu jetzt auch geäußert. Also Robert Habeck hat sich dazu geäußert.
Ja, aber irgendwie, also ich verstehe dieses ganze Konzept, was da die SPD-Linke angeblich vorgelegt hat, weil das ist ja mehr so ein, entweder du arbeitest oder du kriegst halt gar nichts.
So, na, die Idee, also ich habe da viel Kritik dran, auf jeden Fall. Also die Kritik, beziehungsweise das Modell, was ich glaube Michael Müller sogar vorgestellt hat.
Genau.
Das lädt ja vor, ein solidarisches Einkommen, was halt nicht bedingungslos ist, sondern nur, du kostest es nur, wenn du halt quasi, wo du arbeitslos bist, quasi arbeitest und kriegst dafür einen Mindestlohn. Also eigentlich ist es eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, eine staatliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahme mit Mindestlohnjobs. Und ich glaube, was damit halt passiert, ist, dass dann halt Dumpinglöhne geschaffen werden. Ne? Also dass halt Tarifbeschäftigte nicht eingestellt werden. Weil du hast ja Arbeitslose, die für dich für Mindestlohn arbeiten und Tariflohn ist ja in der Regel höher.
Definitiv, ja, genau.
Und ein Grundeinkommen ist es nicht, sondern das ist kein Grundeinkommen. Also das so zu nennen, ist irgendwie irreführend. Ich würde da jetzt auch nicht der SPD irgendwie Bösartigkeit vorwerfen oder Michael Müller, sondern einfach so ein bisschen fehlendes Verständnis. Das ist jedenfalls nicht die Lösung. Das ist die Lösung für ein anderes Problem vielleicht, nämlich, dass die Kommunen kein Geld haben, um irgendwie die Parks zu reinigen oder sowas und Leute anzustellen nach Tariflohn, aber das ist ein anderes Problem. Du löst ja nicht das Hartz-IV-Problem damit. Also irgendwie...
Nö, überhaupt nicht. Und besonders, also ich verstehe halt nicht, soll das Hartz IV ersetzen? Was machen wir mit den Menschen, die zum Beispiel
nicht arbeiten können? Nee, Hartz IV soll weiter bestehen. Und wenn du nicht arbeiten kannst oder nicht arbeiten willst, dann kriegst du halt Hartz IV. So.
Aber du wirst nicht mehr sanktioniert? Sollen die Sanktionen...
Doch, nee, die werden auch nicht abgeschafft. Nee. Die bleiben.
Okay.
Also, das ist halt auch so das, was die CDU sagt, auch auf keinen Fall Sanktionen abschaffen. Hubertus Heil und Andrea Nahles wollen, dass das so bleibt. Also das finden den Vorschlag doof, so mehr oder weniger. Also irgendwie erschließt sich mir diese ganze Debatte. Ich finde sie gut, dass sie geführt wird, aber es wundert mich jetzt nicht, dass die Debatte so ein bisschen schief läuft, so, weil... Naja, du kannst halt nicht die Leute, du kannst halt nicht versuchen, eine Policy zu erneuern, die Leute, die in den Regierungspositionen sind, sich ausgedacht haben. Also das funktioniert doch nicht.
Nee, das ist
doch gut. Aber ich bin jetzt auch gar nicht so irgendwie, oh, die blöde SPD, ich bin vorbei, ich bin so Post-SPD. Weißt du so, ich bin so Post-Anger auf die SPD. Es ist halt jetzt gelaufen. So, und es ist jetzt in Ordnung, ich kann damit leben. Ich bin ihnen nicht böse, ist okay, wenn sie diese Entscheidung treffen, in diese Richtung zu gehen. Gut. Aber ich habe halt auch keine Erwartungen mehr. Und deswegen bin ich jetzt auch nicht wütend und wundert mich alles nicht. Und es ist alles in Ordnung. Macht, was ihr wollt. Ich guck. Ich mache was anderes.
Ja gut, ich bin ja schon lange Post-SPD. Aber das ist jetzt
noch eine andere Geschichte. Ja, aber du regst dich trotzdem regelmäßig auf. Ja.
Ja, aber auch eher so in dem Sinne von, wir kennen ja beide nette Menschen, die innerhalb der SPD organisiert sind. Und meine Aufregung ist eher in Richtung dieser Menschen, warum unterstützt ihr das Ganze noch mit eurer Kraft und eurem...
Ja, aber ich bin so Post-SPD, dass ich denke, naja, macht mal. Finde ich nicht gut, aber was habe ich auch das Recht, mich da einzumischen? Ich hab, glaube ich, also die Kritik, wissen die, kennen die Menschen ja auch. Ja. Und wenn sie die Entscheidung dann trotzdem so treffen, wie sie treffen, gut, was soll ich noch machen? Ne?
Du bist also politikverdrossen.
Ich bin politikerverdrossen, nein. Ich bin SPD-verdrossen vielleicht. Oder ich bin es einfach satt, mich die ganze Zeit an der SPD abzuarbeiten. So. Ich habe Besseres zu tun, glaube ich. Und ich glaube, ich kann meine politische Energie besser in andere Dinge stecken, als darin, mich auf die SPD zu fokussieren. Ich habe mehrere Tweets versucht zu schreiben dazu oder das Bedürfnis gehabt und habe es dann doch nicht gemacht. Ich glaube, ich habe einmal was zu dem Solidareinkommen geführt, aber sehr policy-zentriert. Klar, wenn jemand eine Policy vorschlägt, finde ich, sollte man die auch auseinandernehmen können, weiterhin, klar, auch wenn die von der SPD kommt. Oder werde ich das auch machen, aber ich werde jetzt nicht mehr so fokussieren. Es macht keinen Spaß mehr.
Kann ich verstehen. Ja, das denken wahrscheinlich die Oppositionsgruppen in Russland auch, dass das keinen Spaß mehr macht.
Ja, gut, Andreas. Also, ich glaube, Putin hatte 70%. Ich glaube, die SPD ist weit von den 70% entfernt.
Ja, aber nicht innerparteilich.
die Partei, ne, die SPD innerparteilich von der SPD. Achso. Ja, nee, das stimmt. Ja, gut, aber ich bin ja nicht in der SPD. Von daher betrifft sich das jetzt auch. Muss ich ja jetzt, ist ja nicht meine Verantwortung, jetzt innerhalb der SPD dafür zu sorgen, dass irgendwas passiert. Das ist die Verantwortung der SPD-Mitglieder. Und wenn die das nicht hinkriegen, dann kriegen sie es nicht hin, dann sind sie in der Minderheit. Und dann müssen sie die Folgen oder die Schlüsse draus ziehen oder halt nicht. Das betrifft mich dann insofern. Ist es nicht meine Aufgabe. Ja.
Ach, aber du hast mir trotzdem meine Überleitung kaputt gemacht. Ich wollte trotzdem nochmal auf unseren letzten Podcast ein Follow-up liefern, im Prinzip, wie denn nun die Wahlen ausgegangen sind.
In Russland und nicht in der SPD.
Genau, nicht in der SPD. Und zwar hat Putin die Wahl ganz überraschend mit 76,6% gewonnen. Das ist das stärkste Ergebnis, was Putin tatsächlich als Präsidentschaftskandidat je hatte. Also als Präsident.
Na, nicht und, so viel wie, naja. Ja. Schlechter und, als Martin Schulz.
Das stimmt. Nee, obwohl, ich weiß gar nicht, was er beim zweiten Mal bekommen hat.
Das weiß ich auch nicht, stimmt.
Und die Wahlbeteiligung war relativ niedrig. Ich glaube, er hat sich mehr gewünscht mit 76,5%. Aber das sind ja immer noch 2/3. Also von daher.
Also 76% von 67% sind wahrscheinlich 50%, also ungefähr.
Ja, und ich glaube, also ich meine, klar, es gab ohne Ende Vorwürfe der Wahlmanipulation und es gab auch immer wieder Videos und sowas. Aber sind wir ehrlich, ich glaube trotzdem, dass die Mehrheit der russischen Bevölkerung auch ohne Manipulation auf der Seite Putins steht.
Ich weiß nicht, weil wenn man jetzt aber das so rechnet, sagen wir 50% der Menschen der russischen, also der wahlberechtigten russischen Bevölkerung hat Putin gewählt. Und dann zieht man, sagen wir, nochmal eine 10% Wahlmanipulation ab. Das ist ja natürlich reine Spekulation, so, weil kann man ja nicht berechnen, wenn man es nicht weiß. Ist ja Wahlmanipulation. Ist ja der Sinn der Dinge. Die Sache. Entschuldigung. Dann sind vielleicht bei 40%. Dann ist ja nicht die Mehrheit.
Nee, aber die Frage ist ja, ob du das so rechnen kannst. Also ich glaube, du kannst ja nicht sagen, all die 32,5%, die nicht gewählt haben, wer hätten gegen Putin gestimmt, wenn sie hätten
gewählt. Das stimmt, aber es ist auf jeden Fall fraglich, ob Putin ein, also ich würde diese, wenn jemand sagt, definitiv die Mehrheit der Russen finden Putin gut, dann würde ich sagen, ja, das kann man so nicht sagen, weil man es nicht weiß.
Okay, sagen wir,
aber er hat die Mehrheit der Leute, die sich beteiligt haben, entschieden und so ist das halt dann in der Demokratie oder auch in so einer Sache. Wie man das in Russland auch mal nennt.
Lupenreine Demokratie nennt man das.
Ja, Gerhard Schröder nennt das so. Genau. Ja, das ist das Ergebnis. Wir haben es vorher vorausgesagt. Unser Gast aus der letzten Sendung hat das auch schon vorausgesagt. Von daher, ja, Business goes, life goes on, würde ich sagen. Traurig, aber wahr. Aber wir werden weiterhin beobachten, wie sich die russische Gesellschaft verändert, ne, und ob sich da vielleicht was tut.
Definitiv. Also, und es tut sich ja auch eine Menge drumherum, aber da kommen wir später nochmal zu.
Genau.
Und du hast uns, also, du hast heute ein großes Hauptthema mitgebracht und danach machen wir ganz viel Kurznews, beziehungsweise probieren mal aufzudecken, was so in der restlichen Zeit überall passiert ist. Aber dein Hauptnews ist?
Ja, ich dachte, ich werfe mal wieder einen Blick auf das Vereinigte Königreich. Wir haben da ja immer wieder von berichtet, das hat natürlich auch immer viel mit Brexit zu tun, Europäische Union, dann hatten wir ja die Skripal-Affäre, über die wir nachher nochmal ganz kurz zumindest sprechen werden, aber ich habe mich jetzt mal einem Thema gewidmet, was in, ich würde sagen, weltweiten Nachrichten nicht so wirklich anklang, aber vor allem in den britischen Nachrichten Thema war. Ich weiß nicht, ob du davon mitgekriegt hast, ich glaube, in den deutschen News war da wirklich nicht viel zu. Ja, das eine betrifft sich indirekt auch den Brexit natürlich. Nämlich das Thema, also so eine Kombination dieser ganzen Cambridge Analytica-Affäre mit dem Brexit, mit der Brexit-Abstimmung 2016 war das. Das ist mittlerweile auch schon 2 Jahre her.
Faszinierend.
Anderthalb, ja.
Genau, fangen wir erstmal an mit dieser Cambridge Analytica-Geschichte. Da ging es um Manipulationen per Facebook, also Wahlwerbungsmanipulationen bei Facebook. Wir selber werden darauf überhaupt nicht eingehen, weil ich habe davon keine Ahnung.
Ich würde es ganz kurz erklären, nur weil es relevant ist für das ungefähr. Also es geht darum, dass eine Organisation, die von einem amerikanischen rechtskonservativen Milliardär namens Robert Mercer finanziert wurde. Diese Firma heißt halt Cambridge Analyticas. Und die angeblich nimmt die halt Facebook-Daten von Facebook-Usern, die sie von Facebook anfangs legal bekommen hat, dann aber quasi illegal genutzt hat und hat daraus quasi Menschen zugeordnet in Kategorien und so, dass dann halt ja, Werbung geschaltet werden kann, die zu der politischen Position führen, sodass quasi jemand, der vielleicht so irgendwie schon konservativ ist, aber Trump jetzt eigentlich nicht wählen wollte, dann dem gibt man eine andere Werbung als jemandem, der total liberal ist oder jemand, der so, weiß ich nicht, ein Coal Worker in Kentucky ist, von der Idee her. Ganz kurz zusammengefasst, natürlich komplizierter. Und Cambridge Analytica hat halt für Donald Trump, halt, da wurde viel Geld reingesteckt und die selbst sagen, sie sind wegen ihnen wurde Trump gewählt. Experten sagen, naja, man darf das nicht überbewerten und so erfolgreich sind die eigentlich gar nicht, weil nur so eine Organisation, die von sich sagt, sie hat das entschieden, heißt das ja nicht, dass es auch so ist. Ne? So ganz im Gegenteil. Die prahlen halt. Naja, auf jeden Fall, kurz und knapp, das ist auf jeden Fall illegal, wurde aber trotzdem gemacht. Ja. Und im Zuge dieser Aufdeckung kam es halt auch zu Entwicklungen bezüglich dieser Brexit-Abstimmung. Im Juni 2016 war es im Juni. Ja. Genau. Genau. Es hat sich nämlich ein junger Mann, nämlich Shamir Sani, der ist heute 24, damals 22 Jahre alt, der ist ein Mitglied der Leave-Campaign gewesen oder ein aktives Mitglied sozusagen. Also er hat sich für die Kampagne eingesetzt und war halt ehrenamtlich aktiv. Das war for Vote Leave, das heißt, es ist ein Brexit-Befürworter gewesen. Okay. Interessant, ein junger Mann von Kind von Migranten tatsächlich, wird auch, also er hat das auch so gesagt, er vermutet, dass er halt in hohe Position gebracht wurde, quasi so als, nennt man das Token? Ich weiß es nicht, ich kenne mich damit im Griff nicht. Token.
Also als jemand, der im Prinzip das verkörpert, was die anderen eigentlich nicht in dieser Kampagne sehen wollen. Also
Genau, also man sagt halt Vote Leave, das sind halt die, gegen den Brexit sind die Alten, die Weißen, ne? So, ja. Und er ist halt nicht alt und nicht weiß.
Er ist halt das Gegenteil und deswegen wird er nach vorne gestellt, weil es gibt halt wenige, die so sind wie er und aber damit man halt sagen kann, schaut, uns vertreten auch die jungen akademischen Nicht-Weißen.
Genau, also das ist auch nicht so, ich bewerte das so, sondern das hat er selbst auch über sich selbst gesagt. Deswegen, ich glaube, ich würde einer Person das natürlich nicht zuschreiben, wenn sie das selbst nicht so sieht. Weil es natürlich, egal, nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall hat der eben nun sich als Whistleblower sozusagen bereit erklärt und dem Guardian und dem Observer in den USA halt Interviews gegeben und hat Daten zukommen lassen tatsächlich. Und vielleicht aber erstmal noch was zu Vote Leave. Das war nämlich die größte Brexit-Kampagne und sozusagen die offizielle Leave-Kampagne, die ja für den Austritt war, die ja dann auch gewonnen hat sozusagen. Die Speerspitze, also die öffentlichen Speerspitze dieser Organisation war Michael Gove, damals Justizminister, heute Umweltminister im Kabinett der Tories.
Ist das jetzt ein Aufstieg oder ein Abstieg?
Gute Frage, also er wurde erst entlassen sozusagen danach, also im neuen Kabinett war er erst nicht vertreten und dann halt in einem der Reshuffles hat Theresa May ihn dann zurückgeholt. Er wollte Vorsitzender werden tatsächlich der Tories und damit auch Premierminister, ist aber gescheitert. Das gleiche wie auch Boris Johnson, der übrigens ebenfalls Speerspitze dieser Organisation war, damals ehemaliger Bürgermeister von London, heute halt Außenminister. Ich würde sagen, Theresa May macht das, was man halt macht als Politiker, ne? Die Feinde nimmt man näher an sich ran als seine Freunde. Weil sie weiß ganz genau, dass sie die so besser unter Kontrolle hat als Minister. Sowas wie Merkel mit Spahn vielleicht auch macht. Ja. Als wenn die von außen die ganze Zeit dagegen pöbeln. Ne? Und dementsprechend sind die jetzt mit einem Ministerposten auch versehen worden. Weil ja auch, die haben ja auch gewonnen. Ne? Genau, der Leiter der Organisation ist ein Mann namens Dominic Cummings. Ist nicht bekannt. Also die Organisation wurde nicht von Boris Johnson und Gove irgendwie geleitet oder so, sondern die waren einfach nur die öffentlichen Aushängeschilder. Genau, also sie war sehr groß. Sunny, der junge Mann, wurde als Vorsitzender dann, er war halt eine Zeit lang aktiv bei Vote Leave und wurde dann zum Vorsitzenden ernannt einer eigenen Organisation, oder er wurde installiert, könnte man fast sagen, nämlich der Organisation Believe. Ja, schlechtes Wortspiel. Believe, Believe. Es soll, sollte halt eine Organisation sein für junge Leute, die für den Brexit, für den Austritt aus der EU sein sollte. Und die war aber halt, es war eigentlich auch bekannt, halt eine Tochterorganisation, ne, von Vote Leave. Und Vote Leave hat dieser Organisation 625.000 Pfund gespendet. Warum spendet die eine Organisation der anderen Geld? Klingt irgendwie komisch. Das liegt daran, dass es im Wahlgesetz der, da halt gab es eine Regelung. Jede Kampagne darf nur, ich glaube, 7 Millionen Pfund ausgeben. Irgendwie so. Es gibt auf jeden Fall eine Deckelung. Und Vote Leave hatte die zu dem Zeitpunkt erreicht. Und die durften eigentlich kein Geld mehr ausgeben. Jetzt hatten sie natürlich noch Geld gesammelt durch Spenden. Und um das einzusammeln, haben sie sich dann entschieden, eben diese Organisation, die sie hatten, diese Belief-Organisation, dann halt einfach das Geld an die zu spenden. Das ist auch legal, also die dürfen das an die spenden. Nur im Wahlgesetz steht, die Kampagnen müssen trotzdem dann eigenständig handeln. Das heißt, dieses Geld darf zwar eingesetzt werden, für verschiedene Sachen, Flyer oder so, aber der Sunny und sein Co-Vorsitzender dieser Organisation, die müssen das halt eigenständig entscheiden. Und der Sunny sagt, er hat dieses Geld nie gesehen, er hatte nie wirklich Zugriff. Es war, landete eigentlich faktisch auch nie auf dem Konto der Organisation. Das heißt, diese 625 Pfund kamen direkt davon, er hatte keinen Einfluss. Das heißt, es ist ein ganz klarer Bruch dieses Gesetzes.
Das heißt, es ist im Prinzip gar nicht erst dorthin überwiesen worden, sondern man hat es einfach direkt für, was weiß ich, einen Wahlwerbespot von Belief ausgegeben.
Wofür man das jetzt nutzt, ist eine andere Frage. Da kommen wir gleich zu. Aber erstmal ist das schon ein Problem, ne? Weil die beiden Vorsitzenden quasi nicht eigenständig entschieden haben, wofür das Geld eingesetzt wird, sondern ihnen wurde gesagt, ihr kriegt 625.000. Sie haben sich mega gefreut. Er weiß noch, wie er sich überlegt hatte, ja, und endlich kann ich auch meine Zugtickets, die ich die ganze Zeit verwende und die ich selbst bezahle, auch mal abrechnen und die ganzen Gelder, die ich hier, meine Einkommensausfälle etc., dass er die sich ausgleichen kann und so. Aber hat er natürlich nicht gekriegt, weil er dieses Geld faktisch nie gesehen. Das war übrigens alles in den letzten Wochen der, vor der Abstimmung. Das Geld, wofür das eingesetzt wurde, war nämlich, da kommen wir zu der Verbindung zu Cambridge Analytica, zu einer Organisation namens Aggregate IQ, AIQ heißt sie, und das ist eine Tochter oder eine, alles sehr, ne, geheim und sowas, aber eine, faktisch eine Tochter von Cambridge Analytica. Und das war quasi so das Ding. Robert Mercer hat zum Beispiel auch, also die Spender haben halt oft gesagt, also nochmal, Robert Mercer hat zum Beispiel in den USA oft gesagt, ich spende euch zu Trump, ich spende dir so und so viel Millionen, aber die Hälfte davon muss an Cambridge Analytica gehen. So, und so lief es wohl hier auch. Also das ist so eine Art, ja, wie kann man da sagen? Also der Sester... Ja, eine indirekte Finanzierung über Spenden an so eine Organisation, von der nicht mal sicher ist, ob die überhaupt richtig arbeiten kann oder ob das vielleicht nicht einfach auch Quatsch ist, was da gemacht wird und irgendwie Esoterik mehr oder weniger. Man weiß ja nicht, ob Cambridge Analytica überhaupt das kann, was sie sagen, was sie können. So. Von daher wissen wir nicht genau. Und das ist hier halt auch passiert. AIQ hat halt für Vote Leave, für Believe, für Veterans for Britain, für die DUP im Brexit, die DUP kennen wir ja, das ist diese irische Partei, die auch für den Brexit war, haben die halt die Facebook-Daten analysiert. So. Und da halt, Vote Leave wollte mehr Geld an AIQ geben, konnten sie nicht wegen dem Deckel. Und deswegen haben sie es über Believe geleitet, über diese Fake-Organisation. Das ist definitiv eben ein Bruch. Und ja, da untersucht es auch quasi die Wahlkommission, untersucht das jetzt und dann wird es wahrscheinlich zu einer Strafe kommen. Es wird aber, die Strafen, die aussprechen können, sind geringe Geldstrafen. Mehr können die eigentlich auch nicht machen. So. Ein Fact noch ganz interessant dazu ist, dass der Sunny wurde danach massiv unter Druck gesetzt, nachdem er sich als Whistleblower quasi geäußert hat dazu und die Daten an den Guardian und an den Observer gegeben hat. Und nach der Veröffentlichung wurde von der Downing Street, also das ist ja das Bundeskanzleramt sozusagen in Großbritannien, also von Theresa Mays Büro, wurde er massiv angegriffen. Es gab ein offizielles Statement und in dem hat ein Berater sich geäußert, nämlich Stephen Parkinson, und er hat ihn als schwul zwangsgeoutet und hat gesagt, wir hatten 1,5 Jahre lang eine Beziehung und er macht das nur, um mich persönlich anzugreifen, weil er irgendwie sauer ist. So.
Okay.
Und das in einem offiziellen Statement von Downing Street. So. Erstmal, Zwangsouting macht man nicht. Punkt, aus, Ende. Die Person hat die Entscheidungsfreiheit zu treffen, wann sie sich outet, ihrer Familie, ihrem Umfeld, wie sie das will und für richtig hält. So. Und die Person, in dem Fall Sunny, hatte wahrscheinlich gute Gründe, warum er das nicht getan hat. Das, na, so. In dem Fall war es, seine Familie eben aus Pakistan kommt, er viele Verwandte in Pakistan hat und wenn er eine öffentliche homosexuelle Person in Großbritannien ist, dann landet das, kommt das natürlich auch in Pakistan, spricht sich das rum und er hatte halt Angst, dass seine Familie dadurch in Gefahr kommt, so, von Extremisten in Pakistan. Mhm. Musste jetzt tatsächlich auch für Sicherheit der Familie sorgen in Pakistan. So. Und das sind einfach Sachen, das geht nicht. Und das dann in einem offiziellen Statement zu machen, das ist, boah, also finde ich hart, so.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe gleich noch mal eine Frage wegen dem Zwangsouting für dich, aber das kommt später. Und ja, es hat aber keine großen Folgen jetzt, für weder für Downing Street noch für diese ganze Leave-Kampagne oder so, dass man jetzt sagen könnte.
Ja, also es gibt eine Art der Debatte, die sich jetzt losgetreten ist, aber es geht darum, brauchen wir jetzt noch ein zweites Referendum?
Genau, also das wäre jetzt die Frage.
Ja.
Wiederholt man das jetzt deswegen?
Ich persönlich kann die Argumentation verstehen, zu sagen, okay, wir haben hier eben dieses Problem. Ne? Der Ausgang war quasi manipuliert und damit muss man umgehen. Die Lösung ist, wir machen es nochmal und dann ist die Sache geregelt. So könnte man ja theoretisch argumentieren, finde ich jetzt gar nicht so.
Naja, aber da ist halt die Frage, wie viel Einfluss hatte das überhaupt? Und das weiß halt keiner, weil sonst könnte man halt auch argumentieren, wir müssen die Präsidentschaftswahl in den USA wiederholen, weil eigentlich gleiches Prinzip.
War ich stehen geblieben? Ja, genau, also es ist die Debatte, ich kann es verstehen, aber es wird da natürlich nicht zu kommen, weil keiner der Parteien der entscheidenden Stimmen wirklich Interesse daran hat. Ne? Das ist ja klar.
Ich kann es auch total nachvollziehen. Also ich meine, was würde sich, also die Frage ist doch, was würde passieren, wenn es jetzt ein zweites Referendum gibt und das wird anders ausgehen, dann wird es immer eine Diskussion dazu geben, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht und wie legitim das ist und. Also ich meine, das ist halt so eine Sache, ne?
Ja, genau, also du wirst die Debatten nicht mehr los, ne? Das ist die eine Sache und die andere Sache ist, ja, also Labour hat halt kein Interesse daran, sich zu positionieren, ganz einfach. Die Tories haben kein Interesse natürlich daran, weil sie jetzt mit dem Brexit ganz zufrieden sind. So, und dann hast du schon die Mehrheit der Leute, die haben kein Interesse daran, nur die Lib Dems und die sind halt zu klein. So, Punkt. Deswegen wird das nicht passieren. Braucht man eigentlich auch nicht spekulieren. Ich finde die Debatten dann ein bisschen sinnlos, die man jetzt führt, aber gut. Ja. Ich kann es verstehen, dass man das so sieht, aber es ist halt, wird halt nicht passieren.
Ja, ich meine, ist ja auch klar. Also ich meine, was hätten die Menschen davon, also selbst wir jetzt als Gegner des Brexits, ne, okay, wir könnten darauf hoffen, dass es dann anders ausgeht, wobei man da nicht sicher sein könnte, weil derzeit sind die Umfragen ja immer noch genauso wie vor 2 Jahren. So. Und ja, und dann ist die Frage, ob es sowieso überhaupt rückgängig zu machen ist. Also das ist ja das nächste
Problem. Das ist es auf jeden Fall. Das ist es auf jeden Fall. EU-rechtlich auf jeden Fall. Ja.
Ist es?
Ja.
Okay.
Du kannst halt einfach das kannst du bis zum Zeitpunkt des Austritts, also bis zum Mai 2019, kannst du einfach sagen, okay, wollen wir doch nicht.
Okay, das wusste also ich bisher noch nicht. Auf jeden Fall.
Ja. Also da hast du immer die Chance. Das heißt, es war ja das Ding, dass man gesagt hätte, wenn jetzt Labour die Wahl gewonnen hätte letztes Jahr, ne, so, dann hätten die quasi den Austritt rückgängig machen können mit einem Handschlag, mehr oder weniger.
Okay.
Das ist ja auch kein Problem gewesen.
Interessant.
Naja. Auf jeden Fall, ich finde es ein interessantes Thema auch nochmal, weil es halt nochmal ein anderer Aspekt dieser ganzen Cambridge Analytica-Geschichte ist und der Facebook-Geschichte und auch ein persönliches Schicksal mit einbindet. Obwohl ich diesen Shamir Sunny jetzt nicht verstehen kann, warum er für den Brexit ist, aber gut.
Das müsste man ihn wahrscheinlich persönlich fragen.
Ich glaube, er hat sich in Interviews auch zu geäußert. Ja, ist halt so. Verstehe ich jetzt nicht, aber nennt halt die übrigen Argumente.
Ist ja jetzt auch so, also genau. Ansonsten zu Cambridge Analytica würde ich den Logbuch Netzpolitik empfehlen. Der war, glaube ich, sehr ausführlich zum Thema, warum, was das überhaupt ist so und was da für Probleme sind und. Genau, und ansonsten wollte ich dich gleich fragen, das haben wir zwar nicht als Thema drin, und zwar gab es ja auch im Vatikan ein Zwangsouting. von, ich glaube, 40 Priestern durch einen Sexarbeiter, der im Prinzip diese Priester geoutet hat, weil die sich im Prinzip negativ gegenüber Homosexuellen geäußert haben, und er hat dann halt im Prinzip das
Ja, aber
gesamte
gut.
Netzwerk dahinter
Ja.
offengelegt und hat halt gesagt, naja, wenn ihr euch scheiße über Homosexuelle äußert, aber selber homosexuell seid, das kann ich
Ja,
halt
da
nicht
habe ich
durchgehen
jetzt,
lassen.
also sorry, aber bei den katholischen Priestern habe ich da wirklich kein Mitleid.
Okay, das wäre halt eine Frage gewesen, weil du ja sehr deutlich vorhin
Naja,
gesagt
das hat ja
hast.
auch immer was mit Macht zu tun. Und wenn ein Sexarbeiter quasi sein, das nutzt, in dem Fall ist der Sexarbeiter im Zweifel die Person, die eben nicht in der mächtigen Position ist. Und die Priester sind diejenigen, die hier auch bigott handeln.
Genau,
Und
also Bigotterie kann man schon darüber angreifen, würdest
ja.
du sagen.
Ja, also in dem Fall ja. Also ich würde das jetzt nicht so verallgemeinern, aber in dem Fall habe ich da jetzt kein Mitleid. Kann das natürlich auch doof finden, finde ich auch legitim, Zwangsoutings doof zu finden, auch in dem Fall so. Aber die haben ja nichts zu, nicht, also, ja, was haben sie zu verlieren, ja? Also, weiß ich nicht, werden die exkommuniziert? Ich habe keine Ahnung.
Ich kenne mich so in diesen katholischen Geschichten überhaupt nicht aus, keine Ahnung.
Also, wenn sie was zu verlieren haben, ist natürlich ärgerlich, ja. Aber da muss man mal halt gucken, wenn die Leute tatsächlich sich gegen Homosexuelle ausgesprochen haben und gehandelt haben, dann habe ich da jetzt kein Mitleid mit den Leuten. Aber mit dem jungen Campaign-Arbeiter da, das ist natürlich, wenn Downing Street sozusagen von Theresa May quasi persönlich einen Zwangsouting anordnet, so, dann finde ich, hat das
Definitiv.
nochmal eine andere Dynamik. Ja.
Ja, vollkommen egal, ob er jetzt zum
Aber
Beispiel
prinzipiell sind
konservativ ist.
Zwangsoutings sollten nicht die Mittel sein, um Politik zu machen. So.
Ja, auch das kann ich
Auch in jedem
nachvollziehen.
Fall, aber manchmal habe ich da auch kein Mitleid mit den Leuten. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema im UK. Ich versuche es ein bisschen schneller zu machen, oder ein bisschen
Okay.
kürzer zu machen. Ist vielleicht auch ein interessantes Thema. Diesmal ist der Fokus eher auf Labour. Nämlich, gibt Vorwürfe von Antisemitismus gegen Labour und Jeremy Corbyn persönlich, dem Vorsitzenden von Labour, durch zahlreiche jüdische Verbände in Großbritannien.
Was jetzt auch nicht neu ist. Also,
Ist
ne?
nicht, genau, also die Antisemitismusvorwürfe sind nicht neu. Jeremy Corbyn ist eben ein Vertreter der englischen Far Right. Ich finde es schwierig, ihn jetzt radikale Linke zu. Far Right, Far Left, sorry. Ich finde es jetzt schwierig, ihn linksradikal zu nennen, aber ich weiß, es ist keine bessere Übersetzung. Corbyn ist ja durchaus Anhänger der radikaleren Linken. Ich sage schon wieder Rechten.
Scheiß Extremismus-Theorie hat voll bei dir
Ist mit
verfangen.
drin. Also der durchaus starken Linken, zumindest im parlamentarischen Universum sozusagen. Und dort ist das in Großbritannien tatsächlich sogar ein großes Problem. Auch allgemein in der Linken in Großbritannien. Das ist bekannt. Ja, also worum geht es konkret? Es geht darum, dass die jüdischen Verbände eine Aussage von Jeremy Corbyn aus dem Jahre 2012, also vor 6 Jahren, kritisieren. Dort hat er ein antisemitisches Wandbild verteidigt. Das wurde von einem Künstler gemacht. Er hat den Künstler verteidigt. Da ging es irgendwie um Banker. Ich habe es jetzt selbst tatsächlich nicht gesehen. Ich weiß nur, ich habe nur Beschreibung gehört.
Okay, wahrscheinlich so.
Irgendwie die Banker sind an allem schuld, bla bla. Und die wurden wohl mit jüdischen Stereotypen dargestellt. So.
Ja, das Übliche.
Genau, also es ist ein klassischer Trope, sozusagen, der antisemitistische Trope, irgendwie der genutzt wird. Wie gesagt, es wurde vorgeworfen, dass Labour eben, also es wurde nicht gesagt, das ist das Einzige, was wir kritisieren, sondern es wurde gesagt, wir kritisieren Labour für eine, also das ist quasi das, was das Fass mit zum Überlaufen, das ist eins der Sachen, die wir rauspicken, die uns wichtig sind. Aber insgesamt ist der Antisemitismus bei Labour einfach sehr stark und das wurde kritisiert. Labour würde halt den Antisemitismus dulden quasi und vor allem Corbyn wäre halt sehr tatenlos und oft sogar Teil dieser antisemitistischen Sachen, wie zum Beispiel bei dem Wandbild. Er hat zum Beispiel auch vor 20, 30 Jahren hat er sich mit Hamas-Leuten getroffen, hat die seine Freunde genannt und also gerade was den Palästina und damit auch Israel-Feindschaft, Israel-Hass, ne, der israelbezogene Antisemitismus ist halt sehr stark in Großbritannien allgemein, aber eben auch in Labour dadurch. Corbyn hat sich natürlich dazu geäußert, hat gesagt, das sind isolierte Bereiche von Labour, wo das tatsächlich Antisemitismus gibt. Also er hat gesagt, es gibt Antisemitismus und Labour würde alles dazu gegen tun. Und er hat sich natürlich auch so mehr oder weniger entschuldigt, Ja, also zumindest für dieses Bild, hat gesagt, dass es ein Fehler war, dass er das so gesagt hat. Und dieses Bild wäre furchtbar und ja, er würde sich so nicht mehr äußern.
Er sagte, er hat gelernt.
Soweit so gut. Oder? Er sagte, er hat gelernt, genau. Zum Thema dieser Israel-Kritik und so weiter hat er sich jetzt nicht geäußert. Ja. Naja. Die Folge des Ganzen waren Rücktritte aus seinem Schattenkabinett und von Parteifunktionären, die halt ihn kritisierten. Ja, die MPs, also die Mitglieder des, Parlaments von Labour, haben sich auch relativ geschlossen gegen ihn gestellt, zumindest die Mehrheit. Aber da hat, ist Corbyn ja ohnehin nicht beliebt. Also in den, bei den MPs, ja, ich
hat er sagen, das keine Mehrheit. Überraschend.
Das ist, genau. Seine Mehrheit ist größer geworden, also seine Unterstützer sind größer geworden, aber der Großteil ist immer noch eher so die ältere Kategorie, diese Dritter Weg Sozialdemokraten, Leute, und nicht so die Linksradikalen, sag ich mal. Genau. Andererseits, es hat zum Beispiel eine Corbyn-Vertraute, Christine Shawcroft heißt sie, ist zurückgetreten, weil sie aus dem Bundesvorstand, also aus dem nationalen Vorstand, dem NEC, dem National irgendwas Council, weil sie den Holocaust-Leugner verteidigt hat, auch ein Labour-Mitglied war.
Okay,
krass. Dementsprechend ist sie zurückgetreten und damit hat Corbyn natürlich auch irgendwie gezeigt, ne? Passiert auch was. Lustigerweise, ich weiß nicht, ob du Eddie Izzard kennst, den Comedian?
Nee.
Es ist ein relativ bekannter Comedian, der tatsächlich jetzt ihre Nachfolgerin wird und kommt jetzt da in den Vorstand. Aber das nur nebenbei. Also es gab ja schon 2016 Kritik an Antisemitismus in bei Labour. So. Schon 2016 gab es eben dann auch eine Untersuchung und einen Untersuchungsbericht und so weiter. Interessant ist übrigens, Fun Fact sozusagen, also der letzte Vorsitzende von Labour, Ed Miliband, ist tatsächlich sogar jüdisch gewesen.
Okay.
Oder ist er immer noch?
Ich wollte gerade sagen, er ist noch nicht tot, ne?
Genau, er lebt noch, er ist ja noch relativ jung auch. War ja auch ein relativ linker tatsächlich, was man jetzt so gar nicht einschätzt.
Ja, aber
verloren haben sie trotzdem. Auf jeden Fall, genau, soll jetzt die Ergebnisse dieses Berichtes auch wirklich umgesetzt werden. Nicht so wie 2016, als die Sachen halt nicht so konsequent umgesetzt worden sind. Ja, problematisch wird das Ganze dann halt, weil es halt bei Labour ähnlich wie bei uns so Parteischiedsgerichte gibt und du kannst halt so Ausschlüsse zum Beispiel, da schaffst du vielleicht 3-4 im Jahr. So, das ist halt zu wenig, wenn du 3-4 pro Woche machen müsst.
Ja, es ist auch sehr, sehr schwierig. Also Parteiausschussverfahren in Deutschland sind zumindest quasi unmöglich.
Ja. Genau, und also ich weiß nicht, inwieweit das in Labour spezifisch ist. Ich habe das so gelesen oder ob das parteispezifisch ist, aber auf jeden Fall wird es schwierig für Labour. Da müsste man auf jeden Fall vielleicht eine Sonderkommission einrichten, die dann diese Austritte oder auch Rauswürfe sozusagen schneller bearbeitet. Ja, insgesamt ist es natürlich eine schwierige Situation, vor allem für Jeremy Corbyn, weil eben er war ja dafür verantwortlich, dass zahlreiche Neumitglieder zu Labour gekommen sind und diese Neumitglieder werden oft als die Herde des Antisemitismus wahrgenommen, weil die eben vor allem aus der radikaleren Linken kommen und so Trotzkisten und so, wo halt gerade das Thema Israel und Israel-Hass ein Thema ist, wo halt diese Solidarität mit Israel, mit Palästina oft sozusagen im Gleichschritt sozusagen mit dem Israel-Hass und Antisemitismus kommt. Also das ist quasi falsch verstandene Solidarität mit Palästina, würde ich jetzt das mal betiteln.
Ja, also
du kannst halt solidarisch mit Palästina sein, ohne, oder mit den PalästinenserInnen, so, ohne Israel-Hass und Antisemitismus.
Genau, du kannst halt auch einfach klar sagen, Israel hat ein Existenzrecht und wir erkennen dieses Existenzrecht an und es sollte auch einen zweiten Staat Palästina geben, der nach den Regeln von 1967
genau
entstehen sollte und nach den Grenzen von 1967 entstehen sollte und man kann auch diese vielgesagte Israel-Kritik, die ja ist ja sogar
Israel-Hass, würde ich Ihnen ja sogar
fast sagen. Ja, aber selbst auch diese normale Israel-Kritik, da muss man halt sehr aufpassen, wie man das formuliert und also wir haben da ja schon öfter drüber geredet, dass das ein Feld ist, wo man auf jeden Fall sehr vorsichtig sein sollte, weil man sonst die falschen Leute auch anzieht.
Ja, so. Und ich glaube, in Teilen dieser Gruppen, dieser gerade vielleicht auch trotzkistischen oder ehemalig trotzkistischen Gruppierung, da tatsächlich ein offener Antisemitismus auch noch auch herrscht. So.
Ja.
Und dann ist halt die Frage, ob Corbyn überhaupt in der Lage ist, da wirklich Kritik zu äußern, weil das seine Machtbasis innerhalb von Labour auch irgendwie ist. Ne?
Genau, also das wäre, ich glaube, das wäre halt auch das Einfachste, sich gegen solche Gruppen zu stellen. Ich glaube, da sind nicht Schiedsverfahren oder sowas nötig, sondern da müsste es einfach eindeutige Positionierung geben.
Ja, so, also sein Großteil
der Gruppe schon das verlassen.
Also sein Stellvertreter Tom Watson hat gesagt, er will den Antisemitismus in Labour ausmerzen und ausdrängen und zerstören. Also er hat auch wirklich harte Worte gefunden, hat gleichzeitig aber Corbyn verteidigt. Und auch der Brexit-Schattenminister für den Brexit, Keir Starmer, hat sich ähnlich geäußert. Die verteidigen Corbyn, aber gleichzeitig sind relativ harte Äußerungen und sagen, der Antisemitismus muss aufhören. Ich glaube, wir müssen jetzt schauen, wie reagiert Jeremy Corbyn. Reden ist schön. Taten sind das jetzt, was wichtig ist. So, und mit Taten meine ich tatsächlich auch Rauswürfe, aber ich meine damit auch ganz klar zum Beispiel, sich mit den jüdischen Verbänden zu treffen, was Corbyn auch machen will, und tatsächlich strukturell Veränderungen durchzuführen, auch in der Policy von Labour vielleicht, um zu sagen, wir verhindern hier und wir sind nicht antisemitistisch, wir versuchen eben Juden auch einen Platz bei uns in der Partei zum Beispiel zu geben. Und eine Stimme zu geben. Und da werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Leider bin ich nicht ganz überzeugt, ob Corbyn in der Lage ist, diesen Schritt zu gehen, weil er eben, wie gesagt, seine Machtbasis ein bisschen damit natürlich auch in Gefahr bringt.
Ja, und die Situation gerade macht es ihm wahrscheinlich auch nicht einfacher. Also
es gibt den Aktivisten und Guardian-Journalisten und auch Buchautor Owen Jones, den ich sehr schätze. Deren Aussage dazu fand ich auch ganz blöd. Also da wird dann gesagt, das sind doch alte Hüte, da hat sich doch Corbyn schon entschuldigt, das ist doch schon alles Jahre her, das war früher mal so, aber heutzutage gibt es nicht so. Und das ist so, seriously? So, halt, erkenne es doch an, ja, ist halt so. Es gibt Antisemitismus bei Labour. Und dann sagt man, man muss es bekämpfen, aber nicht diese Rausrederei, ja.
Ja, also das sehe ich. Auch so. Man kann das auch einfach.
Tut mir ein bisschen weh, ja, weil Corbyn hat etwas geschafft, was in Europa einzigartig ist. Er hat eine linke sozialdemokratische Partei wieder groß gemacht, ja, die kurz vorm Zusammenbruch stand. Und, ja.
Tja, und das aber halt. Das Ergebnis ist leider ein trauriges dabei, dann in diesem
Fall. Ist auf jeden Fall ein trauriger Aspekt des Ganzen, ja. Ob das jetzt. Ich würde ja nie sagen, dass die Mehrheit. So ist in Labour. Das finde ich jetzt, das fände ich jetzt ein bisschen schwierig.
Das wäre auch sehr schwierig, glaube ich. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass das so ist.
Nee, glaube ich auch nicht. Das heißt zu sagen, oh, Labour ist jetzt unwählbar oder so, das kann jeder für sich entscheiden, der in Großbritannien lebt. So. Für mich stellt sich diese Frage ja überhaupt nicht und für dich ja auch nicht.
Nö.
Von daher, wir schauen, wie sich das entwickelt. Ich wünsche Labour, dass da ein ganz harter Umgang auch mitgemacht wird und dass Labour dann wieder das Thema, sich dem Thema widmen kann, das wichtig ist, nämlich die Austerität zu beenden und den Menschen ja ein bisschen mehr Sozialismus zu geben in Großbritannien.
Was wir allen Menschen wünschen, fast überall.
Ja, ich will ganz kurz nochmal diesem Skripal-Affäre, wenn wir jetzt schon auf der Insel sind, ne, ansprechen.
Ja, können wir machen. Also ich kann das auch einfach kurz erklären. Ja, okay. Also Skripal, wir hatten darüber tatsächlich auch in der Folge schon geredet, in der Russland-Folge. Da war das gerade ganz aktuell, das heißt ein Tag alt. Der Skripal war ein Doppelagent, der sowohl für die russische Geheimdienst als auch für den britischen Geheimdienst gearbeitet hat. Und er und seine Tochter wurden mit einem Nervengift, mit einem Nervenkampfstoff vergiftet, der aus russischen Beständen zu kommen scheint. Also zumindest ist es ein Nervenkampfstoff, der in Russland entwickelt wurde. Die beiden sind im Koma, werden wahrscheinlich auch nie wieder erwachen. So, und Großbritannien sagt, das war ein Terroranschlag, und zwar ein Terroranschlag von Russland, und die NATO-Staaten bzw. der Großteil des Westens hat mit Ausweisung von, man sagt ja BotschaftsmitarbeiterInnen, aber man meint eigentlich GeheimdienstmitarbeiterInnen, reagiert. Ich glaube insgesamt 118, davon 60 in den USA. Und man hat das dann aber auch nicht nur mit diesem Anschlag begründet, sondern mit diesen gesamten Geschichten Einfluss in den USA, Einmarsch in die Krim, Einmarsch in die Ostukraine. Also man hat im Prinzip alles, was Putin seit Amtsantritt gemacht hat, also nicht seit dem letzten, sondern insgesamt, und hat gesagt, dafür weisen wir jetzt ohne Ende Geheimdienstleute aus. Ja.
Genau, also gibt auch viel Kritik daran, ne, ob das eine sinnvolle Aktion war, weil es ja auch keine öffentlichen Beweise dafür gibt bisher.
Genau, das muss man auch sagen. Also Russland bestreitet natürlich, dass sie das selber waren. Man muss halt sagen, wer hätte sonst Interesse daran?
Ich finde es persönlich, also eine False-Flag-Organisation-Sache kann es natürlich sein, aber ich finde es ganz schwierig, weil man sich sofort öffnen sich diese ideologischen Gräben. Also es gibt ganz wenig Stimmen, die wirklich objektiv quasi damit umgehen und sich das neutral versuchen anzuschauen. Sondern du hast die Leute, die sowieso die ganze Zeit gegen Russland sind, du hast die Leute, die sowieso die ganze Zeit für Russland sind. Und die picken die ganze Zeit aufeinander rum und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn du die Linke Leute von der Linken hörst, teilweise denkst du so, ja, war jetzt nicht überraschend, dass sie so denken. Dann hast du irgendwie Leute, die von der CDU oder so, keine Ahnung, wo du auch so denkst, naja, weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt so richtig ist. Und das ist einfach schwierig so, weil du hast halt die verschiedenen Seiten und dieser ganze Thrope von wegen Putin und Russland wird die ganze Zeit unterdrückt zum Beispiel. Es kommt jetzt wieder hoch und das ist alles das machen die Briten nur, um von den innerpolitischen Problemen abzulenken, bla bla bla. Und der arme Putin, die armen Russen werden jetzt wieder geärgert und genervt und unterdrückt.
Also ich muss halt sagen, also es ist halt auch unglaublich schwer, das neutral anzuschauen. Also weil selbst wenn die Briten sich jetzt hinstellen würden und sagen, wir geben alles frei, was wir dazu haben, musste immer noch Russland auch alles freigeben, was sie über diesen Kampfstoff haben. Dieser Kampfstoff ist aber als geheim klassifiziert, weil es eine Entwicklung aus der späten Sowjetzeit, der ist zum Beispiel 10-mal so stark wie die V-Reihe, also das ist das Nervengift, was während des Ersten Weltkriegs eingesetzt wurde. Also es ist halt ein relativ geheimer Stoff.
Ja, klar. Ich hätte halt gerne neutrale Es gibt ja eine Kommission, die sich damit auseinandersetzen könnte, ne? Aus der Organisation für Giftgas oder ich weiß nicht, wie die heißt.
Für chemische Kampfstoffe? Kampfstoffe. Das Problem ist halt, die bräuchte halt die Informationen trotzdem von Russland. Du könntest halt dann nachweisen, aus welcher Fabrik der eingesetzte Kampfstoff kommt, dann könnte Russland auch immer noch sagen, ja, aber der wurde uns entwendet oder sonst wo.
Na, mir geht es ja gar nicht darum, aber man kann es ja wenigstens versuchen, weißt du, so, UK könnte ja wenigstens die Sachen übergeben. Das wäre ja schon mal ein Anfang.
Ja, aber da weiß man halt nicht, wie tief da, also ich glaube, das ist halt dadurch, dass es halt auch um ehemalige Geheimdienstleute geht und so.
Aber dann sollte man vielleicht irgendwie so Sachen machen wie, da hatte ich einen interessanten Vorschlag jetzt gehört, zu sagen, bevor wir jetzt ganz viele DiplomatInnen, Agenten, Anführungszeichen, ausweisen, wir haben noch den Europa-Russland-Rat. So, schalten wir den doch nochmal ein. Aber das wurde halt auch nicht gemacht.
Also da bin ich auf jeden Fall bei dir, wobei ich halt jetzt sagen muss, es heißt ja dann auch immer, ja, jetzt ist, dadurch wird die Kommunikation zwischen den beiden Seiten schwieriger, das glaube ich halt eben nicht, also weil das Einzige, was schwieriger wird, ist, dass die Russen oder die russische Regierung, der russische Geheimdienst weniger über den Westen erfährt und die westlichen Geheimdienste weniger über Russland erfahren, also da sind ja immer noch genug Diplomaten vor Ort. Ne?
Also ja, klar, verstehe mich nicht falsch, es geht mir jetzt nicht darum, dass ich irgendwie denke, dass mir irgendwer leid tut oder sowas, sondern ich glaube, dass Deeskalation sinnvoller ist als eben so eskalatives Verhalten. Aber im Endeffekt weiß ich halt noch nicht, ob Russland tatsächlich so reagiert hätte. Weiß man nicht.
Die Frage ist halt, also man hat ja früher mal gesagt, Putin ist das versteht eigentlich nur eins und das ist Stärke. So, und man könnte jetzt darüber überlegen, ob das jetzt gerade das Stärke zeigen ist, was man vorher tatsächlich ein bisschen verplant hat, so. Also das wäre halt, glaube ich, eine interessante Frage. Was
man gemacht hat, weil man eine andere Strategie hatte.
Genau. Und ob das jetzt so ein Versuch ist, ob das jetzt wirkt, also das ist vielleicht, wechseln sie einfach gerade die Taktik und probieren gerade mal anders mit Russland umzugehen.
Wobei ich halt auch nicht glaube, dass die EU bisher Russland mit Samthandschuhen angefasst hat, wenn man sich guckt, wie viele Manöver etc. auch an der Grenze zu Russland stattfinden regelmäßig.
Ja, oder die Sanktionen, aber man muss halt, also eins muss man halt wirklich sagen, dadurch, dass es halt sehr, sehr viele Staaten, ich glaube, es sind insgesamt boah, über 30 Staaten, die daran beteiligt waren. Das ist halt schon ein krasses Zeichen. Also so eine koordinierte Aktion zusammenzubekommen, das hat man seit 1991 nicht mehr geschafft, also seit Ende der Sowjetunion. So, und das ganz ab, wie man dazu steht, finde ich erstmal beeindruckend, dass das überhaupt passiert ist und das zu Zeiten, wo wir eigentlich davon reden, Trump, Brexit, so, der Westen fällt auseinander. So, und da und hat
auch,
es geklappt.
Auch Staaten wie Ungarn zum Beispiel haben halt, die tatsächlich sehr russlandfreundlich sind, haben tatsächlich die Diplomaten oder Diplomaten ausgewiesen.
Ja, unser Freund aus Österreich übrigens nicht.
Stell die Österreicher nicht, das ist jetzt auch keine verwunderlich, dass die FPÖ da wahrscheinlich ein Veto eingelegt hat. Die sind ja schließlich Partnerpartei von einiges Russland, der Putin-Partei. Und auch die Bulgaren haben das nicht gemacht, aber sonst alle.
Ja, also.
Und Neuseeland hat ein großes Statement gemacht und gesagt, wir würden welche ausweisen, wenn es bei uns welche gäbe. Das fand ich sehr niedlich.
Ja, wir verbieten russische Schafherden.
Ja, so ungefähr. Die neuseeländische Ministerpräsidentin wollte ganz klar nochmal sagen, nicht, dass jemand denkt, dass sie nett zu Russland sein will, sondern sie sagt, wir haben einfach keine gefunden.
Ach, Neuseeland, so niedlich. Genau. Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie das weitergehen soll. Die Frage ist halt tatsächlich, wenn man so eskaliert, wie kommt man da wieder runter? Oder will man jetzt weiter eskalieren? Also das ist halt so wirklich die Frage.
Naja, ich weiß nicht, also so in Nordkorea war es ja auch so, man dachte gleich explodiert die Bombe und jetzt reden sie alle plötzlich miteinander.
Ja, es ist alles sehr absurd. Na gut, aber ja. Ja, wollen wir weitermachen?
Genug dann gehen wir Insel. Mal weiter mit den Kurznews, glaube ich.
Ne? Ja, du hattest gesagt, wir wollen unter einer Stunde bleiben, das wird wohl nichts mehr, ne?
Ja, aber vielleicht wird es ja nicht anderthalb, sondern wir versuchen das ja vielleicht jetzt auch mal kurz zu fangen.
Okay, dann fangen wir, das sind hauptsächlich tatsächlich so ein bisschen Follow-ups und wir fangen an mit Äthiopien. Darüber hatten wir schon öfter geredet, da gab es zum Beispiel eine große Gefangenenentlassung und es gibt halt schon seit 2 Jahren Unruhe in diesem Land. Äthiopien, Fun Fact, ist der älteste Nationalstaat, der auf der Welt existiert. Also das ist, falls euch mal jemand fragt, das ist Äthiopien und auch einer der wenigen christlichen Staaten in der Region. So, genau, und da gab es jetzt die letzten 2 Jahre ziemliche Unruhe in Äthiopien, regiert, haben eigentlich immer bisher Despoten regiert. Derzeit regiert da auch eine Einheitspartei, die People's Party. Es gibt zwar Oppositionsparteien, aber die sind irgendwie auch alle mit dieser People's Party verwoben. Und diese People's Party war bisher von einer ethnischen Minderheit kontrolliert, und zwar den Tigray heißen die. Und ja, und jetzt gab es einen Machtwechsel, um halt diese Unruhen tatsächlich zu unterdrücken, kann man sagen. Also der ehemalige Ministerpräsident und Führer der People's Party war sehr unbeliebt und jetzt hat man ihn quasi ausgetauscht. Und der neue ist Abiy Ahmed. Und das Bemerkenswerte daran ist halt, das ist das erste Mal jemand aus der ethnischen Mehrheit, der Omoro. So, und der ist auch gleich mit einem Beliebtheitspolster gestartet und hat aber auch gleichzeitig angekündigt, gewisse demokratische Reformen vorzunehmen, was sehr notwendig wäre und was die Opposition auch fordert. Aber es gab auf jeden Fall das ist auf jeden Fall mal ein totaler Policy Change, dadurch, dass jetzt eine völlig neue Gruppe, eine völlig neue ethnische Gruppe auch das Ruder erhält. Das Problem ist natürlich weiterhin, die Tigray stellen im Prinzip in allen wichtigen Machtpositionen stecken die im Prinzip drinne und jetzt die Frage, wie sehr sich der Herr Ahmed da durchsetzen kann.
Genau. Wir verfolgen das natürlich weiter und schauen und hoffen mal, dass sich das nicht eskaliert. Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen nach Norden.
Ja, aber nur ein Stückchen. Genau.
Nur ein Stückchen, nämlich nach Ägypten. Da gab es nämlich auch eine Wahl, nämlich die Präsidentschaftswahl.
Auch über die haben wir berichtet. 2 Kandidaten. Genau. Der zweite Kandidat, dessen Name mir jetzt schon entfallen ist.
Der war auch irgendwie mit den Al-Sisi, hing der auch irgendwie zusammen.
Er ist großer Al-Sisi-Fan. Das hilft natürlich, wenn du gegen ihn antrittst.
Ich muss mir mal vorstellen, wenn Martin Schulz sagt, ich Merkel super, ausgezeichnet.
Genau, also das ist super absurd und deswegen, und ihn kannte auch niemand und so hat Al-Sisi mit 92% diese Wahl gewonnen. Allerdings nur mit einer Wahlbeteiligung von 40%.
Ja, ich glaube, bei so einer Auswahl hast du dann wahrscheinlich auch nicht so, haben viele Leute nicht so die Lust gehabt.
Ja, also es gab da auch gute, also so Stimmen, wo die Leute gefragt wurden, und die haben halt gesagt, naja, ist doch eh klar, was kommt, und sie meinten auch, die Straßen in Kairo und so sahen halt aus wie Assisis Instagram-Account, also überall Bilder von ihm und alles, ne, also ja, also es gab auch eine große Mobilisierungskampagne, zur Wahl zu gehen, das hat jetzt wohl nicht so funktioniert.
Nicht so geklappt, nee. Na gut. Nächster Punkt, da gehen wir jetzt ein bisschen nach Süden wieder.
Genau, ein bisschen nach Süden, das ist schon relativ weit nach Süden, und ein sehr trauriges Ereignis im Prinzip. Es geht um die Demokratische Republik Kongo. Das ist ja sowieso ein Land, was sehr in Unruhe ist. Da herrscht eigentlich durchgehend Bürgerkrieg schon seit Jahrzehnten, und der derzeitige Machthaber Kabila müsste eigentlich auch zur Wahl antreten, weil da gibt es halt eine Begrenzung von 8 Jahren, und die hat er eigentlich durch, aber seitdem gibt es halt keine Wahlen mehr, er dürfte halt nicht nochmal antreten. Und jetzt gab es einen Vorfall, und zwar ein Massaker in einem Dorf, wo 40 Menschen ermordet wurden mit Macheten, unter anderem einjährige Kinder, also da wurden Frauen, Kinder, Männer alle umgebracht, und verschiedene Gruppen sagen im Prinzip, dieses Massaker wurde im Prinzip, fand statt, um den Bürgerkrieg weiter anzuheizen, damit Kabila weiter sagen kann, wir können keine Wahlen durchführen, das Land ist zu instabil. So,
das heißt, es wird gemunkelt sozusagen, dass er das alles selber inszeniert hat.
Genau, und ich suche auch mal, also das ist sowas, was ich mir für längere Zeit vornehme, was ich jetzt hier auch ankündige. Ich will mal sowas Längeres zum Kongo machen. Das ist aber heute auch sehr schwierig, weil es gibt da halt irgendwie 12 bis 15 verschiedene Oppositionsgruppen, die auch alle ziemlich uncool sind. Aber genau, also die Situation im Kongo ist auf jeden Fall weiterhin schwierig, und das ist halt auch sehr schlecht, weil es eins der größeren Länder des südafrikanischen Teils des Kontinents ist.
Ja, ich freue mich drauf. Ist auf jeden Fall interessant, weil man weiß ja nicht so viel. Man weiß immer nur, da wird passiert viel Scheiße. So.
Ja, also der Kongo ist eigentlich durchgehend große Scheiße. Das kann man, glaube ich, so sagen, ja.
Also der Kongo ist nicht scheiße, sondern es passiert viel Scheiße.
Ja, also die Situation im Kongo.
Das ist ein Shithole Country.
Nein, also genau, die Situation im Kongo ist einfach großer Mist.
Ja. Ja. Ja, wie wir jetzt den Übergang zum nächsten Thema finden, ist ein bisschen schwierig, aber gibt es halt keinen guten Übergang. First World Problems. Charles Puigdemont war auf einem Vortrag in Finnland auf dem Rückweg. Hat er die deutsche Grenze übertreten, ist von Dänemark nach Deutschland, wurde dort kontrolliert und direkt festgenommen, denn es gibt ja einen europäischen Haftbefehl, und jedes EU-Land muss quasi selber darüber entscheiden, ob sie jetzt ausliefern oder nicht, und dementsprechend entscheidet jetzt gerade, wahrscheinlich sitzen die Richter und RichterInnen in Neumünster, Schleswig-Holstein, zusammen und entscheiden, ob sie Puigdemont ausliefern oder nicht.
Genau, das erfahren wir tatsächlich Dienstag, soweit ich weiß. Also,
Dienstag, also, ja. Interessant. Nach den Osterfeiertagen wahrscheinlich.
Genau.
Ja, also es gibt verschiedene Argumente dafür und dagegen. Zum Beispiel im Moment dagegen ist weswegen er angeklagt wurde, der Haftgrund der Rebellion, den gibt es in Deutschland nicht, und deswegen ist es eigentlich, darf Deutschland eigentlich nicht abschieben. Aber es gibt ja die Verschwendung öffentlicher Gelder als Strafpunkt, nennt man das, als Gesetzverstoß.
Genau.
Anklagepunkt. Und dementsprechend könnte man ihn deswegen nach Spanien bringen, aber dann dürfte er in Spanien auch nur deswegen angeklagt werden.
Ja, und es gibt Hochverrat in Deutschland.
Ja, aber das passt wohl nicht dazu.
Okay.
Das wurde mir von Juristen versichert.
Okay, gut.
Ja. Staatsanwältin. Dementsprechend wäre das der einzige Punkt tatsächlich, mit dem die Spanier das machen dürften. Ist auch auszugehen, dass sie sich dran halten, weil wir sind ja in der EU. Also ich hoffe, dass der Rechtsstaat insoweit dann funktioniert. Viel schöner wäre es natürlich, wenn sie Puigdemont freilassen und er nach Belgien zurückkehren könnte.
Genau, aber was ich da wirklich wichtig finde und was meiner Meinung nach auch die Linke und die Opposition überhaupt in Deutschland ziemlich verkackt hat, in Deutschland herrscht Unabhängigkeit der Gerichte und der Justiz so. Und natürlich muss man ihn erstmal festnehmen, auch wenn ich das persönlich scheiße finde. So, also weil ich halt nicht finde, dass er irgendwas falsch gemacht hat, zumindest meinen Ermessen nach, aber ich kann das nicht entscheiden. Und die Entscheidung liegt tatsächlich bei den Gerichten. Da ist dieser Rechtsstaat für verantwortlich, das zu entscheiden. Und da
Und da
vertraue
habe
ich den
ich,
Richtern
ja,
auch und
da muss ich ja
Richterinnen.
sagen, ich habe ein Interview in Deutschlandfunk mit Dietmar Bartsch gehört und es war unmöglich, was der gesagt hat. Und er hat es auch selbst gemerkt, dass er Unsinn redet. Die Journalistin, oder der Journalist, ich weiß gar nicht, hat ihn da auch extremst auseinandergenommen und er hat geschwommen das ganze Interview lang, 10 Minuten lang, weil er einfach keine Argumente hatte, weil diese Position sofort freilassen halt einfach nicht untermauert werden kann mit Argumenten.
Ja, aber es gab halt gleichzeitig Umfragen in der deutschen Bevölkerung, wie man denn mit Putschstimmern umgehen soll. Und wo ich dachte so, what, warum?
Also ich persönlich, ja, also man kann der Meinung sein, dass man ihn festnehmen soll, man kann der Meinung sein, dass man ihn freilassen soll, man kann der Meinung sein, dass man erstmal abwartet, was die Gerichte mal sagen, aber es spielt halt alles keine Rolle. Wir leben in einem Rechtsstaat, zu großen Teilen. Und da müssen wir jetzt erstmal abwarten. Und wir können das nicht in anderen Ländern kritisieren wie der Türkei und dann in Deutschland aber sagen, nee, wir müssen ihn jetzt freilassen, weil es das politisch gerade so passt.
Genau.
So.
Ich verstehe halt nicht, was die Cops geritten hat oder die Staatsanwaltschaft, dass sie überhaupt reagiert haben. Ich glaube, ich hätte einfach die Augen zugemacht und hätte gesagt,
Fahr mal
was?
weiter. Ja.
Nie gesehen. Was
Ja.
machst du denn hier? Warst du nicht in Belgien?
Ja. Ist
Ja.
halt auch vielleicht ein bisschen arrogant von Puigdemont gewesen, davon auszugehen, dass das alles schon irgendwie klappt. Aber gut.
Ja, verstehe
Jetzt
ich auch nicht.
sitzt er halt in Untersuchungshaft in Neumünster. Ja.
Ja, das stimmt. Gut, dann wieder zu einer etwas traurigen Geschichte. Wir haben ja öfter über Nordsyrien, die Stadt Afrin oder die Region Afrin geredet. Die ist nun mittlerweile fast vollständig von der Türkei besetzt, beziehungsweise von der Freien Syrischen Armee, dem Verbündeten der Türkei, was
Vom Yes. Ja, das ist jetzt ein
vom,
bisschen.
ja.
Das ist vielleicht übertrieben, aber.
Also es gibt durchaus Anzeichen, dass da auch Teile des IS mitmischen, aber hauptsächlich tatsächlich andere islamistische Gruppen. So. Und ja, und man weiß nicht, wie es weitergeht, kann man
Ich glaube, es
sagen.
gibt mehrere hunderttausend Flüchtlinge auf jeden Fall.
Genau,
ZivilistInnen.
die tatsächlich auch erstmal Richtung Gebiet von Assad müssen, weil das ist so das einzige Gebiet, was ihnen im Prinzip freisteht, weil alle anderen Regionen werden halt auch von von den türkischen Verbündeten beziehungsweise der Türkei selber kontrolliert. Das ist hauptsächlich die Region Idlib, so. Die hat auch die Türkei komplett ausgebaut mittlerweile, also was man da so auf Karten sieht.
Da sind auch massiv türkische Armee tatsächlich relativ tief im Land, habe ich gesehen
Ja,
auf
also
Karten. Ja.
ich bin auch, also ich bin gespannt, was die Türkei dort, also Erdogan dort vorhat, also weil ob er das jetzt komplett besetzen will. Ich glaube, es gab zumindest die Gerüchte, dass die Region Afrin tatsächlich annektiert werden soll und das ist alles super weird. Und gleichzeitig wird halt berichtet, dass es zumindest die Gefahr gibt, dass Majibi, das ist so die Region im Prinzip oder Majib, genau, neben Rojava, also die Region vor Rojava im Prinzip als nächstes als Ziel auserkoren wäre. Dort sind aber US-Truppen stationiert und französische Truppen. Und die,
Allerdings
ja, warte, ich
hat,
erst.
ja, okay.
Und zumindest die US-Armee oder die US-Militärführung behauptet, dass sie vor Ort bleibt.
Also Donald Trump hat gestern in einem öffentlichen Statement bekannt gegeben, offiziell, dass alle US-Truppen aus Syrien abgezogen werden. Umgehend.
Genau, und das Militär hat kurz danach gesagt, nee, aber eigentlich bleiben wir. Also das jetzt interessant. Gleichzeitig hat sich der französische Präsident Macron eingemischt und hatte sich mit PKK, also mit kurdischen Leuten getroffen und hat gesagt, dass sie auf jeden Fall auch in der Region bleiben, dass sie dort Truppen haben und dass sie die kurdische Sache vollauf unterstützen.
Was genau das heißt, wissen wir natürlich nicht, ne? Ob jetzt Luftangriffe gegen die Türkei geflogen werden
Also ich, es
oder
ist.
ob was da jetzt genau passiert, das wissen wir natürlich auch nicht. Erdogan ist auf jeden Fall wutentbrannt gewesen danach, wie ich gehört habe.
Also das ist auch alles also super weird. Also ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also man muss das auf jeden Fall sehr beobachten. Ich würde aber halt dieses dass die Region jetzt auf jeden Fall als nächstes Ziel wird, würde ich halt auch nicht unbedingt so sehen. Also gleichzeitig gibt es ja die Region aus Ghouta, die auch relativ unter den unter der Öffentlichkeit, also die Öffentlichkeit hat das ja beobachtet, was in Ost-Ghouta passiert ist. Und die ganzen oppositionellen islamischen Gruppen und so weiter, die aus Ost-Ghouta verlassen haben, sind halt auch in die Region Idlib. Und das ist eigentlich das nächste Ziel der der syrischen Armee, also der offiziellen syrischen Armee unter Assad. So, die wird aber derzeit von türkischen Truppen, wird diese Region aber total beherrscht. Das heißt, da wird es als nächstes, wenn beide das durchziehen, was sie durchziehen wollen, wird es dort einen aktiven Krieg zwischen der Türkei und dem Staat Syrien geben.
So. Zwischen dem Staat Türkei und dem Staat Syrien. Und das ist natürlich eine andere, neue Dimension. Die hatten wir bisher nicht. Also ein Krieg zwischen zwei anerkannten Staaten.
Die beide von Russland verbündet sind. Also,
naja, Türkei ist so semi-verbündet, aber ja.
Also, und das ist halt so absurd. Und ich glaube halt, dann hat die Türkei einfach gerade gar keinen, also die hat dann halt gar keine Ressourcen mehr, um diesen Krieg noch gegen die Kurden dort in der Region zu führen.
Ja, vor allem, weil, also einen Krieg zwischen Syrien und Türkei, zwischen zwei Staaten, da gibt auch der Staatengemeinschaft ganz neue Möglichkeiten, damit umzugehen. Ne? Also dafür gibt es ja tatsächlich Mittel, anders als diese asymmetrischen Kriege. Das heißt, damit kann, glaube ich, die Staatengemeinschaft besser umgehen.
Glaube ich auch. Ja, also es wird auf jeden Fall
Also ist meine Hoffnung zumindest.
Es bleibt auf jeden Fall auch in dieser Region äußerst spannend. Also falls ihr euch für das Thema interessiert, es gibt in Berlin zu diesem Thema tatsächlich auch nochmal einen Vortrag in Neukölln mit dem außenpolitischen Sprecher der Linksfraktion, Stefan Liebig, und kurdischen VertreterInnen. Und das ist auf jeden Fall ziemlich spannend, glaube ich. Also die Region ist halt auch sehr schwierig. Stefan Liebig gilt jetzt auch nicht unbedingt als so einer, der das total mit Scheuklappen sieht und sagt, die USA ist böse und Russland ist gut, und sondern der betrachtet das auf jeden Fall sehr differenziert, denke ich mal. Und den können wir auch gerne verlinken.
Ja. Genau. Ja. Team.
Ja, das stimmt. Ja, und
das war's eigentlich von
uns. Das war's, genau. Es gab jetzt noch die Israel-Palästina-Sache, aber auch darüber wird genug berichtet, glaube ich. Das bekommt ihr alle mit. Und es gibt da auch eigentlich keine vernünftigen Informationen zu. Also ich meine, brauchen wir auch nichts drüber sagen.
Zu Gaza meinst du jetzt, ne?
Ja, genau. Ja. Zu der Aktion.
Da reden wir vielleicht mal anders drüber, genau.
Deswegen habe ich für euch als Abschluss noch ein kleines Ding aus Lagos. Und zwar sind dort junge Tänzer und Tänzerinnen viral gegangen, weil sie von Rihanna und verschiedenen anderen, Puff Daddy und verschiedenen anderen Leuten retweetet wurden, die einfach tanzen und von einer jungen Aktivistin in die Schule, also im Prinzip in Tanz und in normalen Unterricht genommen werden, die vorher auf der Straße gelebt haben. Ist einfach ein schönes Video, und ich dachte, es vielleicht, falls ihr es nicht mitbekommen habt, weil es nicht durch eure Timeline gespült wurde, kann man sich das auf jeden Fall nochmal anschauen, und ist so ein bisschen ein positiver Abschluss für euch.
Ja, und Andreas, der heißt schon lange nicht mehr Puff Daddy.
Ach, Entschuldigung.
Er hieß Diddy, dann P. Diddy, dann Sean John, dann Puff Daddy, dann Puffy, dann Swag, dann Love und dann Brother Love. Und jetzt heißt er wieder P. Diddy.
Mhm. Ja.
Ganz wichtig. Ich muss dich jetzt nochmal,
Das tut mir leid, ich bin zu alt für den Kram.
Ja, aber der hat auch seinen Namen wirklich oft geändert.
Ja. Dann, wünschen wir euch einen schönen Abend.
Genau.
Oder Tag oder wie auch immer, wann ihr das auch immer hört. Und tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.